Bremen 2 Podcast Lab.
Und ich sage an dieser Stelle einmal herzlichen guten Tag. Mein Name ist Stefan Cartier. Wir versuchen hier auf Bremen 2 ja das Podcast-Gewerbe ein bisschen nach vorne zu treiben. Unter anderem hier mit einer Art von neuem Podcast. Und im Zentrum dieses Podcasts wird stehen die Zeitschrift Hohe Luft. Dem einen oder anderen hoffentlich schon bekannt. Wenn nicht, wird es danach noch umso bekannterer werden, diese Zeitschrift. Eine philosophische Zeitschrift, die sich auf eine besondere Art und Weise Alltagsphänomenen nähert, aber eben auf einem Niveau eben in hoher Luft. Das heißt nicht in dünner Luft, weil da kann man ja schwer atmen. Und am anderen Ende der Leitung höre ich schon jemanden atmen. Denn diesen Podcast werde ich natürlich nicht nur ich bestreiten, sondern eben unter anderem der Chefredakteur, der Thomas Waschek. Vielleicht kann der mal sagen, dass er da ist.
Hallo, ich bin da.
Der muss das nämlich deswegen sagen, weil ich ihm leider nicht gegenüber sitze, sondern uns trennen ungefähr 650, 750 Kilometer. Er sitzt nämlich in München zusammen mit einer Redakteurin dieser Zeitschrift, Rebecca Reinhardt. Hallo Frau Reinhardt.
Ich sitze daneben.
Ja, genau, Sie beide trennt also nur wenige Meter, uns trennen ja aber einige Kilometer. Und wir haben uns vorgenommen, eben das Titelthema dieser Zeitschrift oder überhaupt dieses, was in dieser neuen Zeitschrift dann in der Ausgabe zu verhandeln sein wird, eben zum Anlass zu nehmen, einmal ja darüber zu reden, weil lesen kann man es ja ohnehin. Wir wollen reden unter anderem übers Auto, was mich fast zu der Frage führt, warum wir eigentlich nicht uns irgendwo auf der Mitte getroffen haben.
Das stimmt, ja. Wir hätten 300 Kilometer fahren können. Da hätten wir, je nach Fahrweise, sagen wir mal, 3 Stunden gebraucht ungefähr und wahrscheinlich 60, 70 Euro fürs Benzin verprasst.
Und so verprassen wir nur die Haushaltsabgaben wahrscheinlich derer, die dann den öffentlichen rechtlichen Rundfunk, den wir ja auch damit beliefern, haben. Aber ich weiß nicht, Frau Reinhardt, fahren Sie gerne Auto?
Also ich habe mein Auto vor circa 3 Jahren verkauft. Ich hatte einen Kleinwagen und da ich in München ja lebe, habe ich mich auf die Dauer so sehr geärgert, dass ich selbst mit Anwohnerlizenz nie einen Parkplatz gefunden habe, dass ich beschlossen habe, es ist dermaßen unrentabel, es kostet mich zu viel Nervenkraft. Und als Philosophin ist mir natürlich jede Minute wertvoll, die ich hochkonzentriert mit irgendwelchen hochkomplexen Texten verbringen kann, dass ich gesagt habe, das hat nur Vorteile. Ja. Es ist billiger, es ist schöner. Ja. Ich kann jetzt radeln. Radeln fahren in München ist sehr elegant. Ich bin auch ins Studio geradelt. Also wozu das Auto?
Ja, wozu das Auto? Das ist ja eines der Themen, die eben in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Hohe Luft eben verhandelt werden. Also ich bekenne mal an der Stelle, und insofern, das ist jetzt nicht nur der Dramaturgie geschuldet, ich bin ein überzeugter Autofahrer. Ich weiß nicht, können wir da überhaupt ins Gespräch zueinander kommen, weil ich weiß ja, dass Sie eine andere Einstellung haben.
Ja, also ich war ein begeisterter Autofahrer früher. Ein begeisterter Sportwagenfahrer. Im Unterschied zu meiner Kollegin Reinhardt muss ich ja sagen, man kann beim Autofahren hervorragend nachdenken. Man kann sogar nachdenken, wenn man auf der linken Spur mit 220, sage ich mal, unterwegs ist. Ich habe das geliebt. Ich war ein deutscher Autoraser, wenn Sie so wollen. Es ist mir heute ein bisschen peinlich, darüber zu sprechen, aber ich hatte einen Wagen mit über 400 PS.
Was für ein Wagen war das denn? Genau. Jetzt mal Karten auf den Tisch. Was war das für ein Auto?
Das war ein M3 Coupé.
Farbe?
Farbe weiß, schwarzes Carbondach, 420 PS, wenn ich mich richtig erinnere, 4,8 Sekunden von 0 auf 100, also da ist schon was los. Ne?
Die Frage ist ja, ob weiße Autos schneller fahren können als rote, aber das ist vielleicht auch gar keine philosophische Frage, ich weiß nicht. Aber das heißt, Sie sind irgendwann davon abgekommen, also von diesem Fetisch, von dieser Droge Auto, wenn ich es richtig verstanden habe.
Na gut, das eine ist, dass Sie sich irgendwann mal klar machen, wie viel Geld Sie eigentlich ausgeben fürs Autofahren. Und das andere ist, dass Sie sich auch über diesen Status als Autofahrer, als Sportwagenfahrer mal Gedanken machen. Anfangs habe ich das ja geliebt, nicht wahr? Beispielsweise als Fahrer gerade dieses Modells, ja, die besondere Anerkennung einer bestimmten Art von Jugend zu bekommen, die mir also im Vorbeifahren auf der Autobahn, also selbstverständlich, wenn ich sie überholt habe, noch also den Daumen hochgereckt haben, um ihre Anerkennung zum Ausdruck zu bringen. Das vermisse ich schon ein bisschen, aber irgendwann, wie es mir als Philosoph, beginnt man dann doch natürlich auch so ein bisschen mit Selbstreflexion und irgendwann dachte dann, ich habe eigentlich gute Gründe, es bleiben zu lassen und auf andere Dinge umzusteigen.
Das muss man ja dazu sagen, dass Autos für Philosophen, also ich lache jetzt schon, das ist im Grunde genommen nicht angemessen, für Autos für Philosophen ja auch eine Gefahr in sich birgt. Also wir denken an Albert Camus, der eben genau in einem solchen großen, schnellen Auto ja nur zur Tode gekommen ist. Zwar, wenn ich es richtig erinnere, nur als Beifahrer, aber Tod ist tot.
Ja. Aber mir fällt gerade auf, dass wir jetzt eigentlich nur immer von Männern sprechen. Ja. Also, es ist schon wohl auch ein männlicher Mythos, wobei jetzt mit der zunehmenden ökonomischen Erstarkung, dem zunehmenden Selbstbewusstsein auf allen Ebenen der modernen Frau, man schon, glaube ich, teilweise erlebt auch stolze Frauen, Führungskräfte mit Corner Office, die im Porsche über die Bahnen brettern.
Absolut, aber interessanterweise muss ich sagen, auf der linken Spur ab Tempo 200 habe ich noch nie eine Frau getroffen auf der Autobahn. Mhm. Allerdings sehr wohl einmal in München, ich erinnere mich an einen Ampelstart mit einer Porsche-Fahrerin, den ich also auf peinlichste Weise verloren habe, weil die einfach bei offenbar besser gefahren ist, besser fahren konnte als ich, wie auch immer.
Was steht denn bei sowas, wo wir gerade darüber reden? Dann steht ja im Grunde genommen das Fortkommen von A nach B bei dieser Art von Autofahren eigentlich gar nicht im Vordergrund, sondern die Art und Weise, ja, wie man fährt oder dass das, was man fährt, besonders toll ist. Also so richtig, ich gebe zu, ich habe ja damit angefangen zu sagen, ich bin ein überzeugter Autofahrer, aber eigentlich nur, weil es mir bequemer erscheint. Also bequemer im Sinne von, man kann aus der Haustür rausgehen, steigt in sein Auto ein und fährt dann. Du musst nicht noch vorher zum Bahnhof, zum Bus oder ich weiß nicht wohin. Das Fahren selber ist ja vielleicht gar nicht so bequem. Aber das ist im Grunde genommen für mich die Motivation, mich dazu zu bekennen. Aber diese Droge-Auto, die hat noch einen anderen Aspekt im Grunde genommen.
Also ich würde mal sagen, das ist jetzt vielleicht Ihre bewusste Motivlage. Mhm. Aber es gibt ja, man könnte es ja auch tiefenpsychologisch deuten und eben sagen, ja, unbewusst fühlen Sie sich geborgen da in diesem Stahlgehäuse. Ja, das ja letzten Endes so eine Art Extension Ihrer selbst ist. Ja, wer weiß. Also vielleicht ist da ja doch noch mehr dahinter.
Dafür sitzen wir ja hier, um uns und vielleicht eben auch den anderen, den Hörenden, all dieses klarer zu bringen. Ich wundere mich ja manchmal, auf welche Gedanken man, gerade wenn man sich in philosophischen Gedankengängen versteigt, kommen kann. Denn eigentlich ist ja das Auto sowas Alltägliches, wie man sich nur denken kann.
Also, wenn Sie mal überlegen, nicht schon das Wort Automobil ist ja interessant, nicht? Auto, das Automobil kommt ja von Autos selbst und Automobilität ist Selbstbewegung, nicht? Und worum es beim Autofahren eigentlich geht, ist, dass ich mich selbst bewege, indem ich aufs Gas steige, nicht? Peter Sloterdijk hat in einem berühmten Aufsatz vor vielen Jahren einmal aus dem Auto nicht das zentrale Objekt der, wie er das genannt hat, kinetischen Moderne gemacht.
Das ist Sloterdijk, kinetische Moderne.
Das ist Sloterdijk, wie wir ihn kennen. Also das geht noch viel weiter, nicht? Also das Auto hat er charakterisiert als ein rollendes Sakrament, als ein Fetisch, nicht, bei einer neuen Weltreligion, die eben auf Selbstbewegung gerichtet ist. Die Figur, die er dafür erfunden hat, entlehnt aus der antiken Mythologie, war der Kentaure, also halb Mensch, halb Automobil, nicht? Der sich also mithilfe des Autos selbst bewegt, ohne, und das ist der Witz dran, ohne zu wissen, wohin er sich eigentlich bewegt, nicht? Also deshalb das Auto als Symbol dieser Moderne, einer enthemmten, entfesselten Subjektivität, der es nur darum geht, sich selbst zu bewegen, wurscht wohin.
Man hat ja auch das Gefühl, also ich weiß nicht, ob Ihnen das auch so geht, ich sage ja mal, ich stehe da hinten, wenn ich irgendwo geparkt habe. Also im Grunde müsste ich ja sagen, mein Auto oder meine Extension, wenn ich Ihnen folge, steht dorthin. Aber nein, man identifiziert sich ja sogar sprachlich mit dem Auto.
Absolut. Also ich finde es auch sehr interessant. Es ist ja doch eben also eine Selbstbewegung, aber es ist ja, wohin wollen wir uns eigentlich bewegen? Natürlich wollen wir bestimmte Ziele erreichen, aber man könnte auch philosophisch es so interpretieren, es ist immer eine Bewegung wieder auch zurück zu sich selbst, also eine Art Autismus. Und ich finde das so interessant und ich möchte wirklich niemanden, Gottes Willen, beleidigen, aber es ist einfach wortgeschichtlich so interessant. Das italienische Wort für Autofahrer ist Autista. Und Autista heißt auch autistisch auf Italienisch. Also es ist sozusagen dasselbe Wort, derselbe Wortstamm. Und ich finde auch das liefert bestimmte interessante Aspekte jetzt hier auch für unsere Diskussion.
Ja, das Autofahren hat was Archaisches, Regressives. Ja. Das hat Sloterdijk auch klar gesehen. Er sprach damals von einem rollenden Uterus. Nicht?
Also der, das wird ja immer schlimmer.
Der Autofahrer, es geht noch weiter. Der Autofahrer ist sozusagen Fötus und Rambo zugleich. Nicht? Also einerseits diese Geborgenheit, nicht wahr, des Uterus, ja, und andererseits das Auto als Waffe, als Maschinenpistole, mit der sich also der Fahrer den Weg auf der linken Spur freischießt.
Nicht? Was ja übrigens in der Tat an dem Punkt, das ist fast wie mit Camus, auch eine tragische, zynische und aktuelle Komponente dadurch erhält, dass ja durch den IS oder durch andere Terroristen eben das Auto in der Tat immer mehr wirklich zur Waffe wird.
Ne? Richtig.
Also
wundern
hat er da in der Tat weise was vorausgegriffen, was wahrscheinlich gar nicht so gemeint war. Aber das Absolut. Auto ist eine Waffe.
Ja. Absolut. Also eben, ich will jetzt nicht Sloterdijk überinterpretieren, aber vielleicht würde es Sloterdijk sagen, also nicht wahr, also da, in diesem Kentauren, in diesem Autofahrer nicht steckt gewissermaßen schon eigentlich in Nutze der Selbstmordattentäter, nicht? Sich selbst bewegt, ja, und am Ende, also da er eben kein Ziel kennt, da es eben nicht ums Ziel geht, sich letztlich selbst umbringt.
Ja, aber ich finde, neben dieser ganzen Mobilität ist ja der zweite Aspekt eben schon auch wichtig, also den wir gerade angesprochen hatten, dieser Aspekt der Geborgenheit. Also da bin ich ja praktisch auch immobil. Ich bin da in meinem, ja im besten Falle mit Leder ausgelegten, mein Gehäuse bin ich da drin und eben so sicher wie ein Embryo und ich komme nicht in Berührung mit nichts. Ja. Die Landschaft zieht an mir vorbei, die Menschen ziehen an mir vorbei. Es ist auch so eine Isolationsstrategie, könnte ich sagen.
Ich bin geschützt. Nicht? Also das Auto ist das eigene, nicht wahr? Also die Heimat, möchte ich fast sagen. Nicht? Die mich auch schützt vor dem Fremden in gewisser Weise. Nicht? Also so gesehen hat dieser Autismus, von dem Frau Reinhardt gesprochen hat, auch etwas zu tun mit der Migrationsfrage. Nicht?
Oha, also jetzt mal zynisch gesprochen sozusagen, aber man könnte sich ja nicht vorstellen, dass Flüchtlinge mit Autos kommen. Also ich meine, es ist ja wirklich im Grunde genommen wir sind jetzt eher so im surrealen Bereich, aber spintisieren wir dieses Mal. Stellen wir uns mal vor, die Leute kämen nicht mit Booten übers Mittelmeer, sondern kämen, wie wir es eben aus der Urlaubszeit ja mehr kennen, über die Autobahn mit Autos. Hm. Wäre das eine andere Qualität? Würden die eher
absolut.
Aufgenommen?
Ja. Absolut. Also hätte eine andere Qualität. Also ich habe gerade wir denken jetzt natürlich an die Boote im Mittelmeer. Mhm. Aber mir fällt auch gerade ein das Bild 2015 dieser Flüchtlingsmassen damals an der österreichisch-ungarischen Grenze. Die also auf den Autobahnen marschiert sind.
Ja, genau.
Also in dem Zusammenhang auch ein interessantes Bild. Also ich denke, dass die Flüchtlinge kämen tatsächlich in Autos, ja, also womöglich sogar in SUVs, ja, deutscher Bauart, nicht wahr? Also das würde, glaube ich, unseren Blick auf die Flüchtlingsfrage ziemlich verändern.
Wären die eher willkommen? Also lassen Sie uns das mal wirklich durchspielen.
Naja, also vielleicht, jetzt, wenn man fantasieren wollte, könnte man sagen, man würde sie vielleicht mehr als Individuen wahrnehmen, als kollektive Masse, als Strom. Ja, jeder steigt ja einzeln praktisch dann aus seinem Auto aus. Ich weiß es nicht.
Ja, das
Auto hat
sehr viel mit Individualismus
zu tun. Ja, total.
Also das ist...
Also man sagt aus gutem Grund, das Boot ist voll und nicht das Auto ist voll.
Genau. Also ich kann mein Auto auch vollstopfen, aber meistens ganz schlimm. In Deutschland sitzt ja meistens nur immer eine einzige Person drin.
Genau, Fahrgemeinschaften sind schon was sozusagen halb Kommunistisches, was Sozialistisches.
Total
im Grunde
progressiv,
genommen.
Ja.
Wobei mich das ein bisschen dahin führen würde, um auch mich, wie gesagt, hier als bekennenden Autofahrer nochmal ins Spiel zu bringen, weil natürlich man es auch umdeuten könnte, auch unter philosophischem Gesichtspunkt könnte man das natürlich dann nochmal umdeuten, dass man sagt, das Individuum in der Moderne ist ein Wert an sich und das Auto verstärkt das doch eigentlich. Also ich gebe offen zu, wenn man so aus dem Haus Haus raustritt und eben, wie gesagt, seine Reise über die Autobahn antritt, dann hat man ja nicht diesen ganzen philosophischen Überbau, den wir gerade traktieren, so über sich. Aber mal hier sitzen und drüber nachdenken, würde ich sagen, es ist doch auch ein Zeichen von Individualität, eben weil ich mich nicht in den Zug setze oder in den Bus setze.
Ja, das Auto war immer natürlich ein Symbol der Freiheit. Das beginnt schon mit den ersten Jahren nach der Erfindung des Automobils. Also ursprünglich war ja das Auto eine luxuriöse Freizeitbeschäftigung und Freiheitsbeschäftigung für die Wohlhabenden, nicht? Also die breiten Massen waren ja anfangs von der Automobilnutzung ausgeschlossen, weil es schlicht zu teuer war. Und nach dem Krieg, in der Zeit des Wiederaufbaus, hat das Auto speziell in Deutschland auch wiederum natürlich diese Rolle gespielt als ein Symbol der Freiheit und auch als Zeichen, wir haben es geschafft, nicht wahr? Also nach diesen Jahren des Krieges, ja, die wir hinter uns gelassen haben, wir können uns jetzt wieder was leisten.
Wir können nach Italien reisen.
Wir können am Wochenende nach Italien reisen. Wir sind wieder selbstbestimmte Individuen.
Aber witzig ist ja, ich zitiere, der Volkswagen, also im Grunde die Erfindung des Autos als Massenprodukt ist ja eigentlich eine des Faschismus, also des Nationalsozialismus genau genommen. Oder vielleicht würden mir jetzt wahrscheinlich zu Recht Autohistoriker widersprechen, aber die Ideologie des Autos als eben eine Volksbewegung im wahrsten Sinne des Wortes, hat das nicht Hitler losgetreten?
Ja, definitiv, nicht? Also das ist natürlich das Interessante und auch das Besondere an der Geschichte dieses deutschen Automobils, dass sie untrennbar verbunden ist, letztlich mit dem Nationalsozialismus. Weil die Konstellation damals war die, das Auto in Deutschland hat also vor der Nazizeit kaum eine Rolle gespielt. Ja, also die großen Autobauer damals waren die Amerikaner. Man hat neidisch nach Amerika geblickt, wo also das berühmte Ford Model T von den Fließbändern lief. Und in Deutschland gab es eigentlich nichts Vergleichbares. Mhm. Und Hitler hat das ganz klar erkannt, nicht? Also dass ein Auto für alle, nicht wahr, ein sozusagen das Propaganda-Vehikel schlechthin sein kann und hat tatsächlich also ab 1934 diesen Volkswagen oder die Idee eines Volkswagens, die Idee einer automobilen Volksgemeinschaft, ja, wenn Sie so wollen.
Samt Autobahnen vorangetrieben.
Ja. Ich höre es schon.
Und man muss sehen, dass also die deutsche Automobilindustrie natürlich nach dem Krieg anknüpfen konnte an Voraussetzungen und die Infrastruktur, beispielsweise sprich die Autobahnen, die letztlich in der NS-Zeit geschaffen wurden.
Reicht das dazu aus, dass wir wirklich guten Gewissens sagen können, dass der Deutsche zum Auto ein anderes und ein besonderes Verhältnis hat im Vergleich meinethalben zum Franzosen, zum Italiener? Also ich weiß, wir reden hier sehr, sehr allgemein. Der eine oder andere mag jetzt Grausen kriegen, aber hinter dem Steuer reden wir ja auch anders. Und wir wissen, wenn die Türen zugehen, dann fluchen wir und dann sagen wir vielleicht auch solche Klischees. Deswegen traue ich mich das hier nochmal. Ich weiß es nicht so genau, ob nicht meinetwegen die Idee von Freiheit und von Westzug eben in den USA mit ihren riesigen Schleudern, diese SUVs, die kommen ja eben daher und sind ja nur praktisch rübergewandert hier, ob nicht jede Nation ihren besonderen eigenen Mythos aus dem Auto macht.
Das ganz bestimmt, nicht? Also die Rolle, die das Automobil spielt und sogar die Fahrweise, ja, würde ich sagen, unterscheidet sich kulturell. Das Besondere, glaube ich, am deutschen Automobil ist, dass es ganz stark um die Perspektive des Fahrers herum zentriert ist. Also die These von unserem Titel-Essay ist, dass es dem deutschen Autofahrer letzten Endes um das Fahren selbst geht. Also um das Fahren, um des Fahrens willen. Also das Auto nicht als ein nützliches Fortbewegungsmittel, um von A nach B zu kommen, sondern das Autofahren als Selbstzweck. Und interessanterweise ist diese Fahrerperspektive, wie wir das nennen, also das ist eben das, was wir als Autismus bezeichnen, nicht? Also der Blick durch die Frontscheibe, ja, den ich selbst also in meiner Autofahrerzeit zu Genüge kennengelernt habe, dass dieser Blick durch die Frontscheibe, diese Fahrerperspektive in das deutsche Auto und letzten Endes in das ganze deutsche Automobilsystem eingebaut ist. Ja, sie steckt, die Fahrerperspektive steckt gewissermaßen im technischen Code des deutschen Autos drin. Und wenn Sie sich etwa die Werbung deutscher Automobilhersteller anschauen, dann sehen Sie das ganz klar, nicht? Also worum geht es? Es geht um die Freude am Fahren, ja? Um das Fahren, um des Fahrens willen.
Stimmt, ich glaube, bei BMW gibt es die Lust am Fahren oder sowas.
Ist Freude auch, am Fahren.
Oder die Freude am Fahren, genau. Ja, als Slogan sogar. Ja.
Ganz genau. Und diese Fahrerperspektive, nicht, wenn Sie es so überlegen, bedingt also auch die technische Konstruktion des deutschen Autos. Sie können das ablesen etwa daran, das ist sicherlich das beste Indiz, dass die Autos in Deutschland immer leistungsstärker werden. Nicht? Also man kann sich ja fragen, was soll das eigentlich? Ja, also warum muss eigentlich heute ein Kleinwagen etwa so stark sein und so viel PS haben wie ein Porsche vor 20 Jahren?
Ja, und ich denke, also jetzt, weil Sie vorhin auch USA als Vergleich zu Deutschland gebracht haben, Herr Cartier, also ich meine, ich muss ja auch in Deutschland nicht diese riesigen Distanzen überqueren, ja, auch nicht mal theoretisch. Und dennoch, ja, gibt es diese riesigen Motoren und es gibt ja interessanterweise kein Tempolimit auch bei uns im Unterschied.
Also Richard Wagner, der Komponist, hat einmal gesagt, Deutsch sei es ja eine Sache, um seiner selbst willen zu tun. Ja? Und wenn man mit dieser, sag ich mal, wenn man diese Definition ernst nimmt, ja, dann muss man sagen, dass das Autofahren gewisserweise die deutsche Tätigkeit schlechthin ist. Ja? Also der Deutsche hat offensichtlich Freude am Autofahren. Und mir scheint, dass die heutigen Probleme der Autoindustrie, wie sie jetzt da zutage treten in der Dieselkrise, etwas mit dieser Fahrerperspektive zu tun haben, ganz wesentlich. Wenn Sie etwa daran denken, wie lang man in der deutschen Autoindustrie am Diesel und am Verbrennungsmotor überhaupt festgehalten hat. Denn also gerade im Diesel nicht wahr, steckt natürlich diese Fahrerperspektive drin. Nicht? Sie haben einen Antrieb, ja, der also nicht nur sparsam ist, ja, sondern der auch Spaß macht. Nicht? Und wem macht der Spaß? Dem Fahrer macht es Spaß.
Also mir fällt dabei auf, dass es gibt ja diese Formulierung, ich bin mal eine Runde gefahren oder ich weiß nicht, in deutschen Krimis kommt es vielleicht häufiger vor als in anderen, einer der befragten Delinquenten, der dann nach dem Alibi befragt wird, dann immer sagt, ich bin, um den Kopf frei zu bekommen, einfach mal rumgefahren. Ich gebe offen zu, das ist es bei mir nicht. Das ist aber so ein bisschen im Grunde genommen ja die Haltung, die Sie dahinter verstehen oder vielleicht Herr Wagner dahinter verstanden hätte, zu sagen, das Autofahren, also sich bewegen, im Grunde genommen ohne Ziel, ist als solches schon was Lohnendes. Meine Frage wäre, ist das eigentlich was Schlimmes? Wofür spricht das denn philosophisch oder auch psychologisch? Außer dafür, dass es natürlich ökologisch doof ist, weil man damit dann die Umwelt verpestet. Aber ich sag mal, bevor man, keine Ahnung, unzufrieden wird, Massenmörder wird oder sonst irgendwie das ausagiert, dann lieber Auto fahren, oder?
Naja, also erstmal könnte man dem entgegenhalten, Autofahren ist tatsächlich buchstäblich mörderisch. Ja, wie viele Tote säumen den Weg des Rasers. Und zum anderen ist es, denke ich, ja, so ein bisschen auch das Perverse ja daran, wenn man eben sagt, das ist also Autofahren ist Freiheit par excellence, speziell für den deutschen Autofahrer. Diese Freiheit ist ja meistens, also jetzt in Städten oder auch auf Autobahnen, faktisch überhaupt nicht mehr vorhanden, weil sie mündet nur in den nächsten Stau und damit auch wiederum in die Abhängigkeit vom Auto. Also wenn wir sagen, Freiheit, ja, ist ganz eng verbunden mit dem deutschen Automobil und wiederum auch verbunden, ja, mit einem bestimmten Aspekt deutscher Identität. Und wenn diese Freiheit dann aber gleichbedeutend wird mit Abhängigkeit von diesem Gerät, dann muss man eben sagen, wie steht's eben tatsächlich um die deutsche, doch so sehr auch vom Automobil mitbestimmte Identität. Mhm. Also das wäre die Frage, die mich philosophisch auch da sehr interessieren würde.
So ein Spruch wie freie Fahrt für freie Bürger, der ja mal, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht wann, in den 70er Jahren, 80er Jahren geprägt worden ist, da könnte man natürlich in der Tat raus sogar ein politisches Manifest rausziehen, also was aus dem Autofahren ja was Positives, was geradezu Revolutionäres macht. Aber da haben Sie den Verdacht, wenn ich das richtig verstehe, dass das eigentlich nur ja sozusagen nachgeplapperter Werbeslogan ist. Eigentlich macht es unfrei, oder?
Ja, also im Auto liegt eine Dialektik, wenn Sie so wollen, nicht? Also die Freiheit des Autofahrers schlägt irgendwann um in Unfreiheit. Ja? Also die Freude am Fahren mündet am Ende in den Stau. Das ist das Problem, vor dem wir heute stehen. Also wenn Sie so wollen, das Auto unterminiert seinen eigenen Sinn. Ja, es führt sich selbst ad absurdum. Und die Situation, die wir heute haben, also diese letzten Endes doch Krise des Automobils oder jedenfalls des Verbrennungsmotors, hat ganz wesentlich damit zu tun. Und was die deutsche Identität betrifft, also Autofahren in Deutschland, das deutsche Automobil, hat aus unserer Sicht wesentlich auch etwas zu tun mit einer gewissen, einer deutschen Selbstbewegung, wenn Sie so wollen, einer deutschen Automobilität nach dem Krieg mit friedlichen Mitteln, die jetzt aber langsam an ein Ende kommt, nicht? Also das Auto ist halt von gestern letzten Endes.
Ja, und nicht zu vergessen, natürlich auch ganz wichtig für unsere Identität, das Auto als Wirtschaftsfaktor, also als zentraler Grund auch, warum wir der sogenannte Exportweltmeister sein dürfen. Und wir dürfen als Deutsche ja nicht so ohne weiteres stolz sein auf uns, auf unser Land, aber wir dürfen stolz sein auf unsere Technik. Und ja, auf diese ökonomische Erstarkung, die wir auch qua Auto hingelegt haben seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges.
Das ist natürlich ganz interessant. Also, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, dass also der technische Fortschritt sowas wie ein Entschuldigungs- oder Legitimationsmotor dafür sein könnte, dass wir vielleicht doch nicht so böse sind. Also dass wir doch noch eine Art gewissermaßen Stolz nicht auf die Nation, aber auf das Auto haben können. Wobei mich dann natürlich fragt, das muss ich natürlich den Österreicher in unserer Runde dann fragen, warum gibt es eigentlich keine österreichischen Autofirmen? Oder gibt es die? Vielleicht, ich weiß es nicht, aber
das sind nicht mehr angesagt. Das ist eine hervorragende Frage. Also ein Teil der Antwort hat bestimmt etwas zu tun, würde man sagen, mit der deutschen Identität, dem Perfektionismus der deutschen Ingenieurskunst. Also mir gefällt eine sehr gute Geschichte zum Beispiel aus der Blütezeit des Volkswagen, also des VW Käfer nach dem Krieg, wo also die Volkswagen-Ingenieure dazu angehalten wurden, also nach dem leisesten Klopfgeräusch in den Fahrzeugen zu fahnden, weil man eben gefürchtet hat, gerade auch letzten Endes nach zwei militärischen Niederlagen, nicht wahr, in den Kriegen, also man könnte hier nicht konkurrenzfähig sein. Und die Österreicher, weil sie uns hier freundlicherweise ansprechen, wären, glaube ich, einfach zu schlampig. Ja? Ja. Also ich glaube, der österreichische Schlendrian hätte etwas so monströs Perfektes, wie das deutsche Automobil nicht hervorgebracht.
Der Tod ist erwähnt, aber kein Autobauer.
Ja, ja, wobei die Ironie natürlich ist, ja, wie wir wissen, dass die zentralen Figuren des deutschen Autobaus natürlich Österreicher waren.
Ja, genau.
Was auch immer das bedeutet, ja, und ich will da jetzt auch keine zu weitreichenden Analogien ziehen. Aber ich glaube, dass tatsächlich dass das deutsche Automobil mit dieser dem deutschen Perfektionismus, mit dieser, denken Sie nur an diese große Tradition, die ja hinter dem Erfolg des deutschen Autos steht, die Tradition des deutschen Maschinenbaus, nicht wahr? Also es war immer eine Tradition, ja, der Ingenieurskunst, ja, der Perfektion, nicht? Also der Zuverlässigkeit. Nicht? Alles das steckt im deutschen Auto und darum ist es für unsere Identität so wichtig.
Ja, unsere ganzen deutschen Tugenden stecken da letzten Endes.
Alles steckt drin, nicht? Also der Fleiß, nicht? Also ich erinnere mich, ja. Ich war vor Jahren einmal auf Kuba auf Urlaub und da gab es so einen Ausflug und ich alleine, ja, als Österreicher mit einem ganzen Haufen deutscher Touristen und wir wurden da mit einem Pickup irgendwie durch den Urwald gefahren und da hat also so ein Deutscher allen Ernstes dem kubanischen Guide einen Vortrag gehalten, warum wir also da nicht mindestens mit einem Mercedes-Pickup da unterwegs sind, weil der wäre besser gefedert, ja, und einfach in jeder Hinsicht also irgendwie besser und komfortabler als dieses Fahrzeug, wahrscheinlich damals irgendwie sowjetischer Fabrikation.
Sie erwischen mich, genau. Ich bekomme gleich ein schlechtes Gewissen, weil ich weiß, dass ich meine Familie immer damit nerve, vor allem meine Frau, dass ich in der Tat Geräusche bei meinem Wagen höre. Also bei allen meinen Autos und in der Tat auch immer so eine große Sorge habe, dass das dann immer schlimmer wird. Also wir haben seit zweieinhalb Jahren einen VW und da gibt es hinten ein schleifendes Geräusch. Und das ist seitdem, ja, genau. Aber meine Frau versucht mich seitdem davon zu entkrampfen. Es gelingt ihr aber nicht und es wird auch eigentlich immer schlimmer, denke ich mir. Aber vielleicht lerne ich ja dadurch im Grunde genommen, dass ich nur als guter Deutscher im Grunde genommen nur sozusagen dieser fehlenden Perfektion, diesem Versprechen, dass alles reibungslos und eben auch geräuschlos funktioniert, einfach deswegen misstraue oder eine große Erwartungshaltung daran habe. Und die ist an dem Punkt eben einfach enttäuscht. Und deswegen habe ich vielleicht auch ja so eine Art Übersensibilität. Das habe ich schon von vielen gehört, die wirklich Geräusche hören auf einmal im Auto.
Absolut. Also das Geräusche hören im Auto, das hat eine interessante Analogie, fällt mir gerade ein, zum Stimmen hören. Aber gut, das Geräusch ist das eine und das andere ist natürlich der Kratzer, nicht? Also
der Kratzer
ist sozusagen die ästhetische Fundamentalbeschädigung des deutschen Autos, nicht? Also ein Kratzer, nicht womöglich zugefügt durch einen übermütigen Radfahrer.
Womöglich ein Ausländer.
Das ist eigentlich das Schlimmste, nicht? Womöglich.
Ein ausländischer Radfahrer, nein.
Ausländischer Radfahrer, der irgendwie ein deutsches Auto zerkratzt. Nein, ganz im Ernst, aber das sind Kleinigkeiten, scheinbar, aber darin zeigt sich natürlich schon einiges. Und aus philosophischer Perspektive würde ich sagen, das Auto, im Besonderen auch das deutsche Auto, ist eben nicht nur ein technisches Gerät, sondern es ist eine Lebensform, es konstituiert eine Lebensform. Und zu dieser Lebensform gehört es eben beispielsweise, nicht wahr, wie man mit dem Auto umgeht, ja, diese besondere Sorgfalt, nicht bitte bekanntlich die Deutschen an den Tag legen im Umgang mit dem Auto. All das gehört letzten Endes ja zum deutschen Automobil. Ja, also das ist nicht bloß eine kulturelle Eigenheit, sondern das steckt ganz tief drin.
Ganz in der Tat technisch. Weil in der Tat, also wenn ich mich daran erinnere, dass Roland Barthes war es, genau, Roland Barthes, der ja aus dem Auto, also aus dem Neue Chevaux, also aus der Ente ja mal sowas wie ein Mythos des Alltags gemacht hat. Aber wenn ich mich halbwegs dunkel an diesen Text richtig erinnere, da ist ja immer von der Ästhetik die Rede. Also der Franzose scheint in der Tat am Auto vor allem das Ästhetische zu schätzen, während, wir kommen nochmal darauf zurück, in der Tat für den Deutschen vor allem die deutsche, also die technische Perfektion das Entscheidende ist.
Das Sportfahrwerk.
Das stimmt sicherlich, aber eben sicherlich auch diese bestimmte Lebensform, die ja, wenn man das jetzt ein bisschen bösartig formuliert, auch durchaus als eine diktatorische angesehen werden kann. Denn wenn man sich das mal so anschaut, was in den Städten passiert, jetzt zum Beispiel, als ich heute ins Studio geradelt bin, die Autos der anderen, richtig, die Autos der anderen bestimmen meinen Weg. Ja, sie schränken mich ein, ich muss an der Ampel warten, ich muss ausweichen, ich muss mich umständlich rumwandeln um die Laster und so weiter. Und dann komme ich aber doch auch zu einem anderen Aspekt, den wir, finde ich, jetzt überhaupt noch nicht angesprochen hatten. Also ich finde es wichtig, auch nochmal sich klarzumachen, dass wir zwar sicherlich von einem Großteil deutscher Menschen als Autofahrer sprechen, aber wir müssen schon sehen, dass die jüngere Generation diese Lebensform nicht mehr so verstehen und auch nicht mehr so mitmachen
wollen. Also die Jungen, würde ich sagen, die haben diesen Fahrerblick nicht mehr, nicht die Fahrerperspektive. Also die Lebensform, von der du gesprochen hast, nicht die besteht ja genau in dieser, oder wird dominiert durch diese Fahrerperspektive. Wenn Sie mal überlegen, wie blickt der Fahrer auf die Welt, auf seine Umgebung? Nicht? Er sieht lauter Hindernisse letzten Endes. Ja? Also der Radfahrer ist ein Hindernis, ja? Der Fußgänger ist ein Hindernis. Das ist der Autismus, nicht? Also der Tunnelblick, ja? Letzten Endes, wenn Sie so wollen. Ja? Des Fahrers, der eben nur aufs Fahren fixiert ist. Und was wir, glaube ich, heute schon sehen, ist, das beginnt sich zu ändern. Also die jungen Leute sehen das Auto nicht mehr als Fetisch, ja, sondern eben als ein nützliches Fortbewegungsmittel, dass man sich mal schnell mal von Freunden ausleiht oder man macht vielleicht Carsharing und so weiter. Und in einer gewissen Hinsicht, das ist auch ganz interessant, ist natürlich auch die Entwicklung der Kommunikationstechnologien. Ja, wenn Sie letzten Endes an das Smartphone denken, also das Smartphone ist in gewisser Weise ein Konkurrent zum Auto, ja, also gerade für die Jüngeren. Ne? Das Smartphone erlaubt ja auch sozusagen eine Form von Mobilität, die eine Mobilität ohne Mobilität, nicht? Also ich kann mich in Lichtgeschwindigkeit sozusagen wie wir jetzt hier kommunizieren zwischen München und Bremen, ja, so kann ich mit meinem Smartphone, mit meinen Freunden kommunizieren, ohne mich bewegen zu müssen.
Ja, und ich reise mit leichtestem Gepäck, nur mit auf bestimmten Datenströmen. Es gibt meistens keinen Stau. Und deswegen finde ich auch, wenn Sie sich die neuesten Werbespots von deutschen Automobilfirmen anschauen, die sind alle so wahnsinnig unglaubwürdig, weil die Werber versuchen, die Quadratur des Kreises, eben diesen alten, zentralen Aspekt deutscher Identität, nämlich das Automobile zu verbinden mit dem neuen digitalen Selbstverständnis, das eben nicht mehr nur also eine rein subjektzentrierte Perspektive hat, sondern eine globale.
Ja, und das ist ein Missverständnis eben, nicht? Und darum glaube ich, wird die deutsche Autoindustrie auch noch in große Schwierigkeiten kommen. Also gerade jetzt, wo eben die Konkurrenz zum Beispiel Google heißt oder zum Beispiel Tesla heißt. Ich meine, ich gebe ein Beispiel, das für mich sehr vielsagend ist. Das deutsche Auto ist im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte interessanterweise immer schwerer geworden. Ja? Und diese Schwere, ja, des Autos in Verbindung natürlich mit einer entsprechend höheren Leistung, nicht? Also Sie können natürlich nur, wenn das Auto so schwer ist, ja, dann braucht es natürlich umso mehr Leistung, um es schneller zu bewegen. Diese Schwere finde ich schon sehr vielsagend. Und das ist etwas, was keine Zukunft hat. Ja, die Zukunft ist eine Zukunft der Leichtigkeit.
Ja, der Flexibilität, der Fluidität.
Ja, das Digitale ist leicht. Ja. Schauen Sie sich nur mal das Konzept an für das Google-Auto, nicht? Also das ist Leichtigkeit. Ja.
Dazu würde ich aufpassen, dass man also aus gutem Grund von Datenautobahnen spricht. Also das absolut. Gerade von den digitalen Sprachen, dachte ich mir, dass die Metaphern wandern schon oder haben sich sozusagen schon ins
absolut,
Auto gesetzt
absolut.
Und gehen dahin. Und ich erinnere mich, dass meine Kinder in der Tat, also ich habe einen 22-jährigen Sohn und einen, der ist gerade 18 geworden. Mhm. Für den 22-Jährigen war es noch durchaus nicht unwichtig, dass Mama und Papa ihm dabei halfen, ein Auto zu erwerben, ein billiges, was mittlerweile wahrscheinlich genauso viel kosten würde wie ein Smartphone oder umgekehrt ein Smartphone heutzutage so teuer ist. Für den 18-Jährigen ist es schon nicht mehr so entscheidend. Ich glaube, da steckt viel drin, was Sie sagen, weil vielleicht auch, ja, vielleicht auch der Begriff der Grenze, also ich erinnere mich daran, dass in Ihrem neuen Heft ja auch sozusagen viel über die Grenzen gesprochen wird, weil vielleicht für die junge Generation, für die ich jetzt mal so sprechen darf, Grenze eine andere Bedeutung hat, die vielleicht gar nicht mehr so überschritten werden muss mit einem Auto, in dem man einen Schlagbaum hochgehen lässt und dann durchfährt, sondern eben in der Tat die Welt ein wenig grenzenloser geworden ist und deswegen das Auto nicht mehr so wichtig ist?
Absolut. Also die Grenze spielt beim Autothema in mehrfacher Hinsicht eine interessante Rolle. Einerseits, das haben wir schon besprochen, ist es die Grenze zwischen Innen und Außen, zwischen Eigen und Fremd. Nicht? Also das Auto grenzt mich ab von den anderen. Darum muss es natürlich auch das eigene Auto sein. Ja, da musste es lange Zeit immer das eigene Auto sein. Man kann sich ja fragen, was das für einen Sinn eigentlich hat, ja, ein eigenes Auto zu haben, noch dazu, wo es so schnell an Wert verliert, ja, wie kaum ein anderer Gegenstand. Eine zweite Hinsicht, in der die Grenze eine Rolle spielt, ist natürlich das Tempolimit oder besser das Nicht-Vorhandensein eines Tempolimits in Deutschland, nicht? Also ich glaube, also nichts verdeutlicht die Rolle, die das Auto spielt in Deutschland, auch für die deutsche Identität spielt, wie diese leidige Tempolimit-Frage, nicht? Also sozusagen dieses deutsche Auto, nicht? Also die Freude am Fahren lebt davon, ja, dass sie zumindest potenziell gelebt werden kann. Nicht? Und es kommt gar nicht darauf an, den Wagen jetzt wirklich auszufahren. Entscheidend ist das Wissen, man könnte es. Ja? Also, dass es die Grenze nicht gibt. Ja? Denken Sie, da steckt die Unendlichkeit drin. Ja? Also, es gibt kein Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Das heißt, theoretisch können Sie unendlich schnell fahren, wenn Sie es können. Ja? Und das ist von einer ganz tiefen symbolischen und ich würde sagen sogar ontologischen Bedeutung. Denn ein Auto mit Tempolimit ist aus meiner Sicht etwas anderes als ein Auto ohne.
Ja, aber ironischerweise kommt ja diese Unendlichkeit dann doch an ihre Grenze, indem nämlich jüngere Leute erst gar nicht einsteigen.
Ja, das ist das Absurde, vielleicht auch wieder das sehr Deutsche daran, nicht wahr? Dass das Auto eben diese Idee der Unendlichkeit
transportiert. Ja, ich werfe da mal aus der Filmgeschichte einen Film in die Runde, nämlich Zurück in die Zukunft. Da ist ja die Maschine, in die man sich begibt, ein Auto. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Modell ist, ehrlicherweise. Es war, glaube ich, ein Ford oder was, in die Menschen einsteigen und dann mit Hollertipolter auf einmal losfahren und auf einmal dann in der Zukunft gelandet sind. Also vielleicht ist auch das, wobei das zugegebenermaßen gegen die Bedeutung des Autos für die Deutschen sprechen würde, sondern eben auch dafür, dass es in der amerikanischen oder vielleicht globalisierten Symbolwelt eben einfach das Auto dafür auch tauglich ist, auf einmal, wenn man aufs Gaspedal drückt, eben in die Zukunft sogar reisen zu können.
Ja, also da kommen wir wieder zurück an den Anfang, nicht? Also das Auto ist als Symbol der Moderne, als Symbol dieser Vorwärtsbewegung, also letzten Endes des Fortschritts, in Klammer eines Fortschritts mit unklarer Zielrichtung, nicht? Also man weiß, es geht in die Zukunft, aber man weiß eigentlich nicht genau, wohin.
Und was man da soll auch.
Und was man da soll. Aber ich glaube, auch diese Symbolfunktion hat das Auto mittlerweile eingebüßt. Ja? Also das ist heute ist, brauchen wir diese Art von Selbstbewegung, von unendlicher Selbstbewegung in dieser Form nicht.
Das sagst du.
Ja, das sagen Sie. Genau. Hier stehen wir da. Wobei es natürlich, also das, was Sie vorher sagten, fand ich schon ganz überzeugend. Also, dass die Möglichkeit, also als immobiler Mensch mit einem meinetwegen Smartphone oder Computer, Tablet, was auch immer da ist, ja sozusagen diesen Begriff der Grenze vollkommen eigentlich zu negieren scheint. Also man weiß ja ohnehin, oder jetzt habe ich hier schon zwei Philosophen, sagen Sie mir doch mal, was ist denn überhaupt eine Grenze?
Ja, Grenze ist zunächst einmal dadurch bestimmt, dass es zwei Seiten gibt. Also Grenze trennt zwei Bereiche. Zunächst einmal, sie gehört genau genommen weder zu dem einen noch zu dem anderen. Mhm. Ja. Begriff der Grenze spielt natürlich in ganz vielen Zusammenhängen eine Rolle. Also nicht bloß bei geografischen Grenzen, an die man natürlich zunächst mal denkt, aber auch, wenn Sie etwa denken, zum Beispiel an die Grenze zwischen uns, also zwischen Mensch und Welt, nicht wahr? Oder zwischen Ich und Welt.
Ja? Oder die Grenzen auch zwischen den Geschlechtern, was ja heute zwischen, insgesamt so viel diskutiert wird.
Die Grenzen zwischen den Geschlechtern. Dann hat die Grenze noch ein paar wesentliche Eigenschaften, vor allen Dingen die, dass jedes Vorhandensein einer Grenze die Frage stellt nach dem möglichen Übertritt dieser Grenze. Mhm. Also ist es möglich, diese Grenze zu überschreiten? Ist diese Grenze durchlässig? Und so weiter. Und
Der Grenzverkehr als solcher ist natürlich in der Tat, da sind wir wieder beim Auto, natürlich auch sowas in der Tat, dass man natürlich umgekehrt, aber natürlich ist eine Grenze, auch wenn sie denn dann besteht. Wir lösen ja gerade im Augenblick hier in unserer munteren Runde alle Grenzen auf. Ja. Aber eine Grenze hat natürlich auch eine durchaus wichtige Funktion, weil sie mir ja sagt, wo ich stehe und wo das andere ist, wo ich vielleicht hin will.
Ja, sie gibt Sicherheit. Also ich meine, das erleben wir ja auch in der aktuellen politischen Diskussion. Es macht ja auch sehr vielen Leuten Angst, also wenn wir kurz bei der Politik bleiben, dass die Grenzen auch zwischen links und rechts zunehmend unklar sind.
Linksverkehr und Rechtsverkehr. Also, mir fällt immer dieses Auto ein, ich weiß auch nicht.
Also die Grenzen verschwimmen in ganz vielen Bereichen und wir glauben, dass dieses Verschwinden von Grenzen eines der großen Probleme letzten Endes unserer Zeit ist, ja nicht? Also die Frage, welche Rolle spielen eigentlich Grenzen, ja, wofür brauchen wir sie, nicht? Also wir haben jetzt lange über das Auto gesprochen, nicht? Also da haben Sie eben zum Beispiel eben diese Frage nach den Tempolimits. Aber ganz sicherlich ist es so, dass eine völlige Entgrenzung in verschiedensten Bereichen uns Menschen vor große Probleme stellt, ja, weil die Grenze eben, wie schon gesagt wurde, eben auch ein gewisses Maß an Sicherheit bietet, ja. Die Grenze hat eben immer auch etwas Begrenzendes, ja, also das eben verhindert, ja, dass also zum Beispiel bestimmte Dinge entgleisen, ja, oder aus dem Lot geraten.
Ja, und das betrifft wiederum auch die Identität beziehungsweise auch das kulturelle Selbstverständnis von Nationen. Also Digitalisierung und Globalisierung, ja, das sind so starke Kräfte, die ja scheinbar eben oder anscheinend alles mit sich reißen. Und was eben auch unsere Kultur betrifft, also um jetzt mal andere Aspekte unserer Kultur außer dem Automobil noch anzusprechen, ja, also diese alte, von den Griechen noch tradierte Idee des Schönen, Wahren und Guten, also wenn man bei der Ästhetik bleibt. Also was geschieht damit, ja, wenn wir jetzt in den sozialen Medien, ja, bei Instagram zum Beispiel, mit Bilderwelten und Atmosphären konfrontiert werden, die ja permanent Trillionen von alternativen Ästhetiken uns mit diesen Alternativen überströmen und zudröhnen. Und das ist sicherlich auch in einer Phase, in der wir jetzt leben, ein etwas Neues, dass wir überhaupt noch nicht hinreichend interpretieren können, weil wir es noch nicht mal hinreichend beschreiben können. Das Interessante am Heute, an der Jetztzeit ist ja immer, dass sie dieses Neue, das sie ist, noch nicht so richtig begriffen hat.
Ja, genau. Ja, also wir haben ja schon mal von dem Menschen gesprochen, der Sloterdijk heißt. Da fällt mir ein, der hat in einer seiner Bücher, ich glaube, das war die Sphärentrilogie, geschrieben, die letzte Grenze ist im Grunde genommen die Kugel. Also sozusagen die letzte Grenze ist nur das, wenn alles global geworden ist und es eigentlich keine Ländergrenzen mehr gibt, dann kann ich, bleiben wir mal beim Auto, mit dem zwar herumfahren, aber irgendwo komme ich ja auch, ja, ich komme wiederum nirgendwo so richtig an. Also ich komme nicht von dieser Erde herunter. Also das Auflösen der Grenzen kann natürlich auch zur Verwirrung führen. Das heißt zwar so schön, die Welt ist rund oder der Kopf ist rund, damit man eben seine Gedanken auch, damit die kreisen können und woanders hin können. Aber irgendwo, wir können so schnell fahren, wie wir wollen, wir kommen aber nicht von diesem kleinen Planeten runter, mit dem wir uns irgendwie auseinandersetzen müssen.
Ja, und dann ist alles Chaos. Dann ist dieser Globus ein einziges Chaos. Aber so kann der Mensch, glaube ich zumindest, nicht leben. Der Mensch braucht immer in den jeweiligen Lebensformen, in der er sich zu Hause fühlt, einen Kosmos. Er möchte sein Leben gestalten. Er möchte aus diesem Chaos einen Kosmos machen. Und das ist sicherlich eine der großen Herausforderungen unserer Zeit.
Ja, aber das Entscheidende ist, dass wir halt über diese Grenzen und wie wir diese Grenzen verstehen, ob wir sie eben eher geschlossen oder eher offen halten, immer wieder uns neu verständigen müssen. Mhm. Ja? Also zeigt sich jetzt natürlich auch ganz klar in der Migrationsfrage, ne? Dass es gibt nur ganz wenige, auch Philosophen, ja, also die etwa so für völlig offene Grenzen und für unbegrenzte Migration eintreten. Aber dann gibt es halt eine ganze Bandbreite von Meinungen dazu, aber letzten Endes geht es immer darum, nicht, also wie durchlässig wollen wir unsere Grenzen eigentlich haben. Und es ist nicht gesagt, ja, dass eine Grenze immer eine Grenze bleiben muss. Ja. Grenzen können sich verändern, Grenzen können sich verschieben. Nicht? Ich würde meinen, dass es ganz wesentlich ist, für eine Grenze, ja, dass sie keine Mauer ist. Ja? Und das meine ich nicht nur in Bezug auf die Migration, jetzt naheliegenderweise. Also eine Mauer in dem Sinne, dass sie nicht übertreten werden kann, sondern ich glaube im Gegenteil, dass es sogar also zum Begriff der Grenze gehört, dass sie überschritten werden kann, ja? Unter bestimmten Umständen. Also eine Grenze, die nicht überschritten werden kann, ja, die vollkommen geschlossen ist, ja, das ist aus meiner Sicht keine Grenze.
Das ist eine Mauer und von der haben wir zwar im Augenblick wieder mehr, als wir dachten, aber wir haben ja schon einige abgebaut. Ich würde an der Stelle, wo wir gerade über Grenzen sprechen, vielleicht über die zeitliche Grenze sprechen wollen und langsam unsere, ja, wie soll ich sagen, unsere Fahrgemeinschaft vielleicht auf die Zielgerade jagen. Mit einer letzten Frage vielleicht an uns alle, gebe aber auch gerne die Antwort gleich vorweg, beziehungsweise nur ihm, ob wir denn weiterhin Auto fahren wollen. Ich bekenne mich hiermit zu, jawohl, ich will weiterhin Auto fahren. Ich gebe offen zu, ich denke darüber nach, vielleicht dann ein Elektroauto, wenn es denn mal so weit sein wird, zu nutzen, um vielleicht auch damit über Grenzen, also auch über ökonomische Grenzen und auch über energetische Grenzen, die wir ja einfach auch in unserer Welt gegenwärtig haben, hinwegzufahren. Haben Sie beide sich schon dazu entschlossen, wie Sie weiter mit Ihrer automobilen Umwelt oder also Ihrer automobilen Zukunft umgehen wollen?
Also ich persönlich hoffe, dass ich irgendwann mal gefahren werde von meinem autonomen Auto und dass ich meine Autoraserleidenschaft, meine verbotene irgendwie im Computerspiel dann möglichst hemmungslos ausleben kann.
Also ich glaube nach wie vor, irgendwie ist das schon sowas Genderspezifisches, dieses ganze Autothema. Also ich habe überhaupt keine Fantasien in dieser Richtung. Was mich interessiert, ist mich gedanklich fortzubewegen. Punkt.
Also ich glaube, ein schöneres Schlusswort kann man gar nicht haben. Ich freue mich, dass wir bis zu diesem Punkt gemeinsam gefahren sind. Wir werden, glaube ich, auch noch weiterhin auf diesem Podcast wahrscheinlich weiterfahren. All denen, die uns zugehört haben, haben wir hoffentlich die eine oder andere Anregung gegeben, um eben sich vielleicht auch mal aus dem Auto auszusteigen, mal zu gucken, wie die Welt so draußen ist, vielleicht aber auch wieder reinzusteigen, um schneller Grenzen zu finden oder eben auch die Grenzen zu verlieren. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns sagen, Ihre Meinung dazu weitergeben können. Das können Sie auf dem einen Kanal machen, bei Bremen 2, also bremen2@radiobremen.de in der E-Mail-Welt und in der Internetwelt. Ich weiß nicht, Herr Waschek, wie sieht es aus mit der Hohe Luft? Was für eine Adresse haben wir da?
Wir haben die Adresse am besten vielleicht kontakt@hoheluft-magazin.de, aber gerne auch an mich persönlich, thomas.waschek, also thomas.waschek@hoheluft-magazin.de.
Und das würde dann wahrscheinlich auch alles erreichen, was Frau Reinhardt angerichtet hat bei unseren Hörern und Hörerinnen und vielleicht die darauf reagieren wollen. Es würde mich freuen, mir hat es jedenfalls viel Spaß gemacht, die Fahrt. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Ciao. Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.